Deutschlandfunk Nova. Update.
Was macht man, wenn man ein Jahr eingesperrt ist?
Gegessen wurde niemand.
Sehr gut.
Mittwochs war unser gemeinsamer Spieleabend und eins unserer Lieblingsspiele war Pandemie.
Oh nein! Du liebe Güte!
Aber der Grund, warum wir das Spiel so gerne gespielt haben, ist, dass es ein kooperatives Brettspiel ist. Also es spielen alle Spieler gegen das Brett. Das heißt, es gewinnen entweder alle oder es verlieren alle.
Christiane Heinecke hat sich ein Jahr lang auf einem Vulkan auf Hawaii einsperren lassen mit anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, weil sie testen wollten, wie es wäre, auf dem Mars zu leben und welche Tipps sie hat für uns, damit wir uns nicht gegenseitig aufessen, wenn wir jetzt länger zu Hause bleiben müssen. Das hören wir hier gleich im Podcast zum Update. Und wir klären, ob wir unser Handy jetzt dieser Tage alle 5 Minuten desinfizieren müssen mit unserer Reporterin Verena von Keitz.
Genau, wir müssen es am besten gleich in Desinfektionslauge eintauchen, dann ist es nämlich kaputt und dann fassen wir es auch nicht mehr an.
Ich glaube nicht, also mehr dazu auch bei uns. Und wir fassen natürlich auch nochmal zusammen für euch, wo sich überall die Corona-Lage gerade zuspitzt und wo die Maßnahmen greifen aktuell. Es gibt allerdings auch noch andere Themen, die wichtig sind. Eine Gruppe der sogenannten Reichsbürger ist jetzt offiziell verboten worden.
Eine dieser zahlreichen Gruppierungen, die es innerhalb dieser Reichsbürgerszene gibt, sie beruft sich auf ein germanisches Erstbesiedlungsrecht, ein sogenanntes. Sie tut das, was alle diese Gruppierungen in der Reichsbürgerszene tun. Sie spricht der Bundesrepublik Deutschland die Legitimation ab, sagt diesen Staat, den gibt es in Wahrheit gar nicht. Gleichzeitig, so skurril man das finden könnte, gibt es aber eben auch noch was anderes, nämlich knallharte antisemitische und rechtsextremistische Positionen, die hier in den vergangenen Jahren vertreten und auch öffentlich verbreitet wurden.
Das sagt der ARD-Terrorismus-Experte Michael Götschenberg. All das und mehr in diesem Podcast vom Update. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Diane Hilscher.
Deutschlandfunk Nova.
So, jetzt sprechen wir über Geld. Direkt nachdem das mit der Corona-Pandemie auch in Deutschland ja losging, hieß es von der Bundesregierung und von der EU auch, dass Milliarden in die Wirtschaft fließen sollen, dass Unternehmen unbegrenzt Kredite bekommen sollen. Wovon jetzt erstmal aber keine Rede war, war, was mit den kleinen Unternehmen ist und auch mit den Selbstständigen, also die Restaurantbesitzerin oder der Theaterschauspieler, die Veranstaltungsmanagerin und so. Heute gab es da ein paar konkretere Informationen und Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wir sprechen jetzt drüber. Was genau ist da jetzt bekannt in Sachen Unterstützung für Selbstständige?
Ja, es soll wohl ein Hilfsprogramm vom Bund geben für Selbstständige und sehr kleine Unternehmen. Da hat die Bundesregierung heute drüber beraten und der Plan ist, dass es 10 Milliarden Euro geben soll als direkte Zuschüsse und 30 Milliarden Euro als Kredit, also 40 Milliarden insgesamt. Und das alles soll am Montag beschlossen werden.
So, jetzt klingt das alles ein bisschen abstrakt, diese ganzen großen Summen. Was ist denn, wenn jemand Probleme hat, wirklich die nächste Ladenmiete zu zahlen?
Also Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat dem Deutschlandfunk gesagt, dass gerade Lösungen gesucht werden, zum Beispiel, dass Kredite sehr schnell und unbürokratisch vergeben werden. Es wurde schon beschlossen, dass Selbstständige und Kleinstunternehmer nicht so viele Steuern im Voraus abgeben müssen dieses Jahr. Altmaier sagt aber, dass die Fälle sehr unterschiedlich sind. Manche haben ja Rücklagen und schaffen es vielleicht durch die nächsten Wochen oder Monate. Und dass jetzt nicht jeder so ein bisschen was kriegen soll, sondern eben die, die es wirklich dringend brauchen.
Das ist ja ein ziemlicher Aufwand, das festzustellen, wer es jetzt wirklich dringend braucht und wer jetzt vielleicht einfach nur Geld abgreifen will, ne?
Ja, der Spiegel schreibt, dass dann bei den Zuschüssen, also bei den Geldzahlungen im Nachhinein geprüft werden soll, ob das Geld wirklich nötig war. Und wenn nicht, dann wird aus dem Zuschuss ein Kredit und muss zurückgezahlt werden. Also es wird auf jeden Fall ein bürokratischer Aufwand. Und die einzelnen Bundesländer, die wollen Selbstständigen auch helfen. Also da wird es dann in den nächsten Tagen vermutlich Infos zu geben.
Was anderes, wofür der Staat jetzt gerade auch Geld in die Hand nimmt, sind ja die Rückholaktionen. Also deutsche Touristen und Touristinnen werden aus vielen Ländern zurückgeflogen. Da werden sogar auch Flugzeuge geschartert. Wie ist da der aktuelle Stand?
Das ging gestern los. Da wurden von Reiseveranstaltern und der Bundesregierung schon 7.500 Menschen nach Deutschland geflogen, vor allem aus Ägypten und Tunesien. Und dieses Wochenende sollen es alleine aus Ägypten nochmal ungefähr 20.000 Menschen werden. Andere Länder, aus denen Leute zurückgeholt werden mit gecharterten Maschinen, sind noch Marokko, Aserbaidschan, Philippinen und auch Dominikanische Republik.
Also geht es dabei um bestimmte Länder oder wie? Oder werden komplett alle Deutschen zurückgeholt, die gerade im Ausland sind?
Ja, Bundesaußenminister Heiko Maas hat heute im Morgenmagazin gesagt, dass es um Länder geht, die wegen des Coronavirus keine Flüge mehr nach Deutschland oder nach Europa anbieten.
Es gibt Länder, in denen gibt es noch Flugverkehr. Und da fordern wir die Leute natürlich auch auf diese Maschinen oder diese Flieger zu nutzen, weil wir die Maschinen, die wir jetzt geschartet haben, insbesondere für Länder brauchen, die überhaupt nicht mehr angeflogen werden.
Also überall da, wo es noch Flieger gibt, da sollen Touristinnen und Touristen die Rückreise selbst organisieren.
Wer bezahlt denn diese Rückflüge, die die Bundesregierung organisiert? Also das sind Staatsgelder, oder?
Also Maas hat gesagt, dass das mit der Finanzierung später geklärt werden soll, weil es jetzt eben eilig sei und man jetzt anfangen müsse. Auf der Seite vom Auswärtigen Amt steht, dass die Leute selbst dann auch einen Anteil übernehmen müssen. Und es wird auf das sogenannte Konsulargesetz verwiesen. In dem Gesetz steht jetzt leider auch nicht so ganz viel Konkretes. Da steht wörtlich, der Empfänger ist zum Ersatz der Auslagen verpflichtet. Also müsste man vielleicht doch als Tourist und Touristin selbst was beisteuern. Allerdings hat die EU vorhin mitgeteilt, dass sie auch einen Teil der Kosten übernehmen wird.
Die Bundesregierung hat gerade ziemlich viel zu tun und ziemlich viel zu zahlen auch. Also einmal für Rückholaktionen und dann eben auch für Selbstständige und Kleinstunternehmen. Dankeschön an Katrin Horn aus der Nachrichtenredaktion, die, wie gesagt, in ihrem Wohnzimmer oder in ihrem Schlafzimmer stattfindet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alex und Krista sitzen fest, und zwar in London auf 8 Quadratmetern. Die beiden, die haben ein Praktikum in den USA gemacht und wollen jetzt zurück nach Hause, nach Berlin. Aber auf dem Weg von Washington nach Berlin sind sie in London in Corona-Quarantäne gesteckt worden. Und da sind sie jetzt. Immer noch. Und sie wissen nicht, ob sie zurückgeholt werden, ob sie überhaupt zurückkommen. Und sie bekommen, soweit ich weiß, auch keinen Corona-Test und sie haben kein Fieber. Das immerhin. Eigentlich ist es ja so, dass die Regierung Deutsche gerade, die im Ausland festsitzen, nach Hause holt. Da wurden riesige Flugzeuge gechartert und deutsche Staatsbürger werden jetzt von den Philippinen und aus Ägypten und so nach Hause geholt. Aber es gibt bei Alex und Krista das Problem, dass Krista gar keinen deutschen Pass hat, obwohl sie in Berlin lebt. Alex, hallo erstmal.
Hallo.
Wie seid ihr denn in diese Quarantäne in London geraten?
Also es war so, dass wir auf dem Flug zurück von Washington beide angefangen haben, uns nicht so gut zu fühlen. Ich hatte das Gefühl, ich hätte Fieber. Krista hatte das Gefühl, dass sie halt irgendwie kurzatmig wäre. Das hat sich dann nachher alles beides beim medizinischen Test mit dem medizinischen Personal hier in der Quarantäne als Trugschluss herausgestellt. Also wir sind beide gesund, soweit wir das wissen. Allerdings, als wir dann halt gelandet waren, haben wir beschlossen, dass es vielleicht das Schlauste wäre, der Border Patrol hier Bescheid zu sagen, weil wir halt eben Angst hatten, krank zu sein oder das Virus halt zu haben und das hier in die Bevölkerung weiterzugeben.
Wie hat man sich denn das vorzustellen? Ich hatte eingangs gesagt, ihr habt 8 Quadratmeter zu zweit, ne? Wo genau seid ihr?
Wir sind in einem umfunktionierten Holiday Inn am Flughafen Heathrow und das ganze Gebäude, da ist mit einem riesigen Holzzaun umbaut und es darf halt auch niemand raus. Alle Leute, die rein und raus gehen, sind medizinisches Fachpersonal, die von oben bis unten eingepackt sind in Schutzkleidung und genau, wir dürfen halt unser Zimmer nicht verlassen.
Also gar nicht raus? Ihr dürft wirklich überhaupt niemals nicht raus?
Also bis heute Morgen war der Stand, dass wir niemals nicht raus dürfen, also nicht mal auf den Gang raus. Und heute Morgen, dadurch, dass die Krista gestern nervlich so am Ende war, dass wir halt medizinische Hilfe bitten mussten, haben wir jetzt heute Morgen das Zugeständnis gemacht bekommen, dass wir 3-mal am Tag bis zu 10 Minuten draußen auf dem Parkplatz im Raucherbereich hin und her laufen dürfen. Und wir nehmen das als ein ganz schön krasses Privileg wahr. Und das an sich finde ich schon sehr traurig, weil das kein Privileg sein sollte. Ja.
Wahnsinn. Naja, aber so ist das. Wenn man in Quarantäne ist, dann sind 3-mal am Tag 10 Minuten Freiheit schon krass. Wie ist denn das mit dem Essen? Und werdet ihr irgendwie untersucht mehrfach am Tag? Oder also kommt da ein Arzt? Und wie kriegt ihr Essen?
Also Essen kriegen wir, indem wir halt quasi per Zimmerservice bestellen. Und das Essen wird dann hochgebracht und vor der Tür abgestellt. Dann klopfen die Leute an der Tür und gehen weg. Und wir müssen 2 Minuten warten und dann müssen wir mit ordentlich gewaschenen Händen unsere Masken anziehen und dann darf eine von uns raus und das Essen quasi aufheben von vor der Tür und dann reinnehmen. Medizinisch untersucht werden wir auch nicht. Also wir kriegen mehrfach am Tag Anrufe von medizinischen Angestellten hier, die uns fragen, wie es uns geht, ob wir irgendwas brauchen. Aber wir werden halt nicht untersucht und wir sind auch nicht getestet worden.
Und jetzt hatte ich ja eingangs die Rückholaktion vom Auswärtigen Amt erwähnt, ja, die Deutsche nach Hause bringt. Das gilt ja für euch auch nicht so richtig, oder?
Also für die Krista gilt das sowieso nicht, weil die amerikanische Staatsbürgerin ist. Und ich habe mehrfach versucht, mit der deutschen Botschaft Kontakt aufzunehmen. Das ist halt sehr schwierig, weil die natürlich auch überlastet sind. Ich hatte dann teilweise auch Kontakt mit Leuten, die nicht wirklich hilfsbereit waren. Und mir wurde jetzt nichts gesagt, dass ich da irgendwie mit eingeplant bin in dieser Rückholaktion. Und wir stehen jetzt gerade vor dem Problem, dass zum Beispiel der Flug, den Krista gebucht hatte nach Berlin, komplett gecancelt wurde, weil jetzt wohl jegliche Flüge zwischen Großbritannien und Deutschland eingestellt wurden.
Also du hast keine weiteren Informationen auch von der deutschen Botschaft oder so?
Nee. Also mir wurde halt, wie gesagt, gesagt, dass wir eine Mail schreiben sollen. Ich weiß nicht, wann wir da eine Antwort kriegen, ob wir eine Antwort kriegen. Ja, also wir sind jetzt gerade halt eben so ein bisschen, ja, eigentlich so wie gelähmt in unseren Optionen. Wir können nicht so viel machen, außer hoffen, dass mit uns Kontakt aufgenommen wird.
Hm. Könnt ihr irgendwie mit euren Verwandten, Bekannten, Freunden skypen oder irgendwas?
Ja, nur auch da müssen wir jetzt ein bisschen abwägen. Wir stehen vor dem Dilemma, das Gleiche gilt auch fürs Internet generell, ob wir das nutzen wollen oder nicht. Weil jedes Mal, wenn wir halt mit Leuten Kontakt aufnehmen oder das Internet benutzen, werden uns halt neue Informationen entgegengeschleudert darüber, was jetzt alles abgesagt wird, was verboten wird, welche Optionen es jetzt nicht mehr gibt. Und dadurch, dass wir halt nicht handeln können, müssen wir abwägen, wollen wir Informationen haben darüber, was gerade passiert, oder wollen wir unsere psychische Gesundheit schützen? Und das ist ein ziemlicher Drahtseilakt.
Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg dabei und ganz knallharte Nerven. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber ich wünsche euch ganz viel Kraft.
Dankeschön, Dankeschön, das ist sehr nett.
Vielen, vielen, vielen Dank, Alex war das. Sie und Christa sitzen in London fest, in Quarantäne, auf 8 Quadratmetern und werden langsam wahnsinnig.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn wir rausgehen, dann bitte nur zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen. Ansonsten unbedingt immer zu Hause bleiben. Aber da leben unter Umständen ja auch noch andere Menschen zu Hause. Also Familienmitglieder oder WG-Mitbewohnerinnen und Mitbewohner oder so. Und mit denen müssen wir jetzt eine ganze Weile gut klarkommen. Und eine, die sich damit auskennt, gut klarkommen und allein sein und so, ist Christiane Heinicke. Sie ist Geophysikerin und sie hat ein Experiment hinter sich gebracht und hat ein Jahr auf einem Vulkan auf Hawaii simuliert, wie es denn sein kann, auf dem Mars zu leben. Hallo erstmal.
Hallo.
Hattest du einen Lagerkoller oder beziehungsweise ihr sechs?
Also ich denke nicht, nein, so weit ist es nicht gekommen. Wir hatten den Vorteil, dass wir wussten, es dauert ein Jahr. Nach einem Jahr ist dieses Experiment vorbei. Und wir können das Experiment nur erfolgreich bestehen, wenn wir wirklich alle zusammen daran arbeiten und ja, daran arbeiten, zusammen miteinander klarzukommen.
Aber ist es denn geglückt oder habt ihr euch zerfleischt? Wir kennen ja auch diese, wir kennen ja auch diese Filme, wo Leute auf einer Insel stranden und dann wird immer irgendwer gegessen am Ende.
Gegessen wurde niemand.
Sehr gut.
Genau, also es klingt vielleicht banal, aber unsere große Leistung ist tatsächlich, dass wir nach diesem Jahr des Zusammenlebens zu sechst wieder rausgekommen sind. Also 6 rein, 6 raus. Und wir haben wirklich geschafft, die ganze Zeit auch zusammen zu arbeiten. Natürlich nicht ohne Konflikte, das lässt sich nicht vermeiden. Aber wir haben es eben geschafft, trotz der schwierigen Bedingungen miteinander klarzukommen und ein Jahr lang produktiv zusammenzuarbeiten.
Wie viel Platz hattet ihr denn da auf dem simulierten Mars?
Also diese Station, die wir hatten, das ist so eine Kuppel. Und die hat eine Fläche von etwa 100 Quadratmetern. Und das kann man sich so vorstellen. Also diese Kuppel hatte einen Durchmesser von etwa 11 Metern. Also so viel wie 3 hintereinander geparkte PKWs. Also jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber wichtig war für uns, dass jeder seinen eigenen Rückzugsraum hatte. Also wenn jemand mal schlechte Laune hatte oder schlechte Nachrichten von zu Hause bekommen hat oder was auch immer, dann hatte jeder die Möglichkeit, sich jederzeit zurückzuziehen und, ja, weiß ich nicht, in seinem Zimmer sich auszuholen oder was auch immer.
Gab es auch mal einen Moment, wo ihr gesagt habt, boah, hier kippt gerade die Stimmung. Ich weiß nicht, ob das morgen hier noch läuft.
Also so in der Form nicht. Also wir hatten durchaus schwierige Zeiten, wo wir vermehrt auch Konflikte hatten. Aber für uns war von vornherein klar, wir wollen das durchziehen und wir können das auch nur zusammen durchziehen. Und immer wenn ein Konflikt aufgetreten ist, dann haben wir versucht, uns so früh wie möglich damit auseinanderzusetzen. Also nicht erst eskalieren lassen oder ja in sich reinfressen und dann eskalieren lassen, sondern wirklich so früh wie möglich hier, da ist etwas, was mich stört, das ansprechen, sachlich ansprechen, bevor das eben schon so reingefressen ist, dass man da schon gar nicht mehr sachlich argumentieren kann, aber wirklich sachlich ansprechen. Und was dann natürlich auch wichtig ist, nicht einfach nur ein Problem ansprechen, sondern das Gegenüber muss dann natürlich auf dieses Problem auch eingehen und willens sein, einen Kompromiss zu finden. Und das ist wirklich das, was wir so ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Wenn man das halt wirklich, wenn das alle durchziehen, dann kann man das tatsächlich schaffen, über einen längeren Zeitraum zusammenzuleben, ohne sich zu zerfleischen oder aufzuessen.
Das größte Ziel, liebe Leute, bitte esst euch nicht auf. Hattet ihr da irgendwie auch so Rituale oder so? Also keine Ahnung, jeden Abend einen Gesprächskreis oder irgendwie sowas?
Genau, also wir haben uns tatsächlich abends 7:30 jeden Abend zusammengesetzt, zusammen gegessen und zusammen auch über die Geschehnisse des Tages gesprochen. Und dieses Abendessen, das war auch so, dass da keiner gefehlt hat. Also es gab, glaube ich, keine Ausnahme, dass irgendjemand mal gesagt hat, nee, heute nicht, sondern dieses Abendessen war wirklich, da sind wir immer da gewesen. Da sind wir wirklich als komplette Gruppe da gewesen Und wie gesagt, es war eben auch wichtig, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Eine Frage noch, ich bin so wahnsinnig neugierig. Habt ihr auch Spiele gespielt oder so zur Ablenkung?
Ja, selbstverständlich.
Ja, was denn? Was habt ihr gespielt?
Mittwochs war unser gemeinsamer Spieleabend und eins unserer Lieblingsspiele war Pandemie.
Oh nein! Ach du liebe Güte!
Aber der Grund, warum wir das Spiel so gerne gespielt haben, ist, dass es ein kooperatives Brettspiel ist. Also es spielen alle Spieler gegen das Brett. Das heißt, es gewinnen entweder alle oder es verlieren alle.
Wie in der Realität.
Wie in der Realität, genau. Wir haben natürlich auch andere Spiele gespielt, wo man gegeneinander antritt, aber so Pandemie, das war so tatsächlich unser Lieblingsspiel. Und außer gemeinsam spielen hatten wir zum Beispiel auch einen gemeinsamen Filmabend, wo wir dann uns gegenseitig Filme gezeigt haben, die wir besonders gern mochten. Oder manchmal war das eben Filme, die mit der Raumfahrt zu tun hatten. Und eine Zeit lang haben wir auch noch andere so Freizeitaktivitäten zusammen gemacht. Aber das waren dann eher variierende Aktivitäten. Dieser Spieleabend, den haben wir tatsächlich das ganze Jahr durchgehalten.
Ach, ist das schön. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, sehr gern.
Christiane Heinecke war das. Sie ist Geophysikerin und hat sich einsperren lassen, ein Jahr lang auf einem Vulkan auf Hawaii, beziehungsweise unter so einer Kuppel mit 5 anderen Leuten. Und niemand hat sich aufgegessen. Das ist jetzt auch vielleicht die Losung der Stunde. Wir müssen es jetzt schaffen, uns nicht gegenseitig aufzuessen. Auf jeden Fall hat sie uns inspiriert, wie man die Zeit rumkriegen kann und eben auch friedlich miteinander bleibt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das erste Mal überhaupt wurde eine Reichsbürgergruppe jetzt verboten. Es hat Razzien gegeben, dabei wurden 21 Wohnungen durchsucht und die Polizei hat da Waffen gefunden und Propagandamaterial und auch direkt gesichert. Die Gruppe, über die wir sprechen, heißt Geeinte Deutsche Völker und Stämme. Das ist jetzt also, wie gesagt, das erste bundesweite Verbot einer Reichsbürgergruppe überhaupt. Und wir wollen drüber sprechen mit ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg. Hallo.
Ja, hallo.
Geeinte deutsche Völker und Stämme, was ist das für eine Gruppe?
Ja, das ist eine dieser zahlreichen Gruppierungen, die es innerhalb dieser Reichsbürgerszene gibt. Und der Name macht schon deutlich, worum es dieser Gruppe geht. Sie beruft sich auf ein germanisches Erstbesiedlungsrecht, ein sogenanntes. Und sie tut das, was alle diese Gruppierungen in der Reichsbürgerszene tun. Sie spricht der Bundesrepublik Deutschland die Legitimation ab, sagt, diesen Staat, den gibt es in Wahrheit gar nicht. Und gleichzeitig, so skurril man das finden könnte, gibt es aber eben auch noch was anderes, nämlich knallharte antisemitische und rechtsextremistische Positionen, die hier in den vergangenen Jahren vertreten und auch öffentlich verbreitet wurden, sodass das Bundesinnenministerium dann in der Summe gesagt hat, das ist eindeutig verfassungsfeindlich und darum verbieten wir diese Gruppe.
Weiß man denn, wie viele Menschen zu dieser Gruppe gehören und wie viele Reichsbürger es allgemein in Deutschland gibt?
Ja, dieser Vereinigung werden 140 Personen zugerechnet. 21 der führenden Köpfe in dieser Vereinigung hat man eben heute einen Durchsuchungsbeschluss vor die Nase gehalten und dementsprechend wurden ihre Wohnungen heute durchsucht. Insgesamt werden der Reichsbürgerszene 19.000 Personen zugerechnet, also wirklich eine große Gruppierung, sehr heterogen, auch ganz unterschiedlich in ihrer Militanz und in der Gefahr, die von ihnen ausgeht. Diese Vereinigung hat man nun für so relevant befunden, dass man gesagt hat, jetzt machen wir hier mal ein Zeichen und verbieten die.
Und was wird allgemein gegen die Reichsbürgerszene getan? Was kann man da machen?
Die werden seit 2016 vom Verfassungsschutz beobachtet, insgesamt. Man stellt letztlich fest, dass man es hier mit einer ganzen Bandbreite von Personen zu tun hat. Das sind die skurrilen Spinner, die es nach wie vor in großer Zahl gibt. Die sagen, my home ist nicht nur my castle, sondern jetzt auch ein eigener Staat. Und deswegen muss ich hier keine Gebühren, keine Abgaben, keine Steuern mehr bezahlen, weil die Bundesrepublik Deutschland, die gibt es ja in Wahrheit gar nicht. Das kann man belächeln, dagegen kann man strafrechtlich auch was tun. Aber wir haben eben am anderen Ende der Fahnenstange auch die knallharten Rechtsextremisten innerhalb der Reichsbürgerszene, 950 an der Zahl, militant, gewaltorientiert, häufig bewaffnet und dementsprechend auch gefährlich, sodass man hier nicht sagen kann, dass diese Szene insgesamt jetzt harmlos oder gefährlich ist. Es gibt alles.
Aber die wollen tatsächlich die Bundesrepublik einfach abschaffen.
Ja, die sprechen der Bundesrepublik Deutschland die Legitimation ab. Die sagen, es gibt gar keine Rechtsgrundlage für diesen Staat. Und das ist sozusagen für sie dann der Ausgangspunkt, dass sie sagen, wir gründen hier unseren eigenen Staat. Da werden dann zum Teil auch Dokumente ausgestellt, Regierungen gebildet, Pässe ausgestellt und natürlich das auch immer gegen Geld. Und diese Gruppen sind dann mal größer, mal kleiner, mal harmloser, mal weniger harmlos. Und insofern ist das ein sehr bunter Strauß bis hin eben zu diesen gefährlichen Elementen, mit denen wir es auch zu tun haben.
Und weiß man, warum jetzt gerade die Razzia war? Ist da irgendwas Bestimmtes vorgefallen?
Nein, da ist nichts aktuell vorgefallen, dass man jetzt gesagt hat, wir müssen jetzt hier gegen diese Leute vorgehen. Nach meinen Informationen lag dieses Verbotsverfahren auch eine Weile schon im Bundesinnenministerium auf dem Tisch. Man hat dann jetzt genau zu diesem Zeitpunkt gesagt, wir haben es jetzt zwar mit einer handfesten Krise zu tun, die uns sehr fordert. Gleichzeitig wollen wir aber hier doch ein Zeichen setzen, dass der Staat handlungsfähig ist und genug Ressourcen hat, um auch gegen solche Leute vorzugehen. Und insofern ist das auch ein Signal hier, ganz speziell an den rechten Rand.
Dankeschön, Michael Götschenberg, ARD-Terrorismus-Experte. Wir haben darüber gesprochen, dass jetzt eine Reichsbürgergruppe verboten wurde, nämlich geeinte deutsche Völker und Stämme. So heißt sie, die darf es jetzt nicht mehr geben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute gab es mal eine gute Nachricht von der Corona-Front, und zwar aus der zentralchinesischen Stadt Wuhan. Die kennen wir ja mittlerweile alle. Das ist quasi die Stadt Null, die Stadt, wo alles begann. Und die melden zum ersten Mal seit dem Ausbruch des Coronavirus keine neuen Infektionen. Jetzt haben wir ja alle diese Kurve der Neuinfektionen vor Augen, also dort abflachend, check. Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori ordnet uns diese Meldung nochmal ein. Wir wollen auch über die Kurven in anderen Ländern sprechen. Hallo erstmal.
Hallo.
Also in Wuhan greifen die Maßnahmen.
Ja, das scheint so zu sein. Allerdings, man muss diese Zahlen mit Vorsicht betrachten. Also das sind die Zahlen, die China offiziell angibt. Und man weiß, dass China jetzt wieder die Wirtschaft ankurbeln will. Was aber nicht geht, wenn sie die strenge Quarantäne, diese ganzen Maßnahmen, weiter aufrechterhalten würden. Das heißt, die politische Botschaft in China ist ja schon seit Tagen deswegen, wir haben das Virus besiegt. Und wie sehr das jetzt die gemeldeten offiziellen Zahlen beeinflusst, das weiß keiner. Aber mehrere Experten hier sagen schon länger, wir können den Zahlen aus China nicht blind vertrauen. Und Ähnliches gilt zum Beispiel für die Zahlen aus dem Iran. Also da wird ja ebenfalls berichtet, dass die Neuinfektionen sinken. Aber auch hier wäre es nicht neu, wenn politische Absichten die gemeldeten Zahlen beeinflussen. Sagen wir es mal so.
Na gut, damit würden sie sich am Ende dann selbst ins Knie schießen. Aber wir müssen das weiter beobachten, ne?
Ja.
Lass uns mal auf andere Länder noch schauen, vor allem auf Europa. Welche Länder sind denn hier gerade noch in der Phase des ganz starken Anstiegs und welche schwächen sich da schon ab?
Also vorneweg, bevor wir das machen, selbst wenn alle diese Länder ehrlich ihre Neuinfektion melden, man findet ja nur das, wo man auch testet, ne?
Ja.
Und das geschieht in verschiedenen Ländern unterschiedlich viel. Deswegen ist das gar nicht sicher, solche Tabellen, sondern nur eine Annäherung, wenn man halt guckt, wo gibt es wie viele gemeldete Fälle. Und wenn man aber dann da drauf guckt, dann sieht man, in Spanien und in Österreich, da steigen die Zahlen innerhalb von Europa am stärksten derzeit. Auch in Deutschland und in der Schweiz steigen sie stark. Laut der gemeldeten Fallzahlen steigen sie in Italien immer noch deutlich, aber nicht mehr so stark wie derzeit in Deutschland und in anderen Ländern, die ich eben genannt habe. Aber wir wissen ja, dass in einigen Gegenden von Italien das Gesundheitssystem definitiv überfordert ist. Das kann sich natürlich auch auf das Testen auswirken. Da haben die dann einfach gar keine Zeit mehr zu testen, ne? Also generell ist es besser, wenn man auf die Fallzahlen innerhalb von einem Land von Tag zu Tag guckt und vergleicht, um einen Trend zu entdecken. Von Land zu Land ist wirklich schwierig, weil da muss man wirklich verschiedene Faktoren noch mit einberechnen.
Kann man denn mittlerweile überhaupt irgendwas Sicheres sagen über so Maßnahmen, also wie zum Beispiel Ausgangssperre?
Es gibt Studien, die das genauer untersucht haben, zum Beispiel anhand von China. Und es gibt jetzt auch eine Modellrechnung von britischen Forschern, die ist gerade veröffentlicht worden. Das ist nur ein Modell. Das ist auch vor allen Dingen ausgerichtet auf England und die USA, nicht auf die deutschen Verhältnisse. Aber man muss schon sagen, man sieht da deutlich Maßnahmen wie Social Distancing und Quarantäne von Verdachtsfällen bzw. bestätigten Infizierten und auch Schulschließung. Alle diese Maßnahmen können die Ausbreitung des Virus eindämmen. Allerdings muss man sagen, die Autoren von dieser Modellstudie, die sagen auch, diese Maßnahmen müsste man über Monate hinweg aufrechterhalten. Sonst würde die Epidemie immer wieder aufflammen. Man würde das Virus kaum völlig verschwinden lassen können. Das heißt, falls es nicht irgendwann einen Impfstoff gibt, dann müsste man eventuell sogar über 2 Jahre hinweg diese Maßnahmen alle aufrechterhalten.
Und wir wissen ja, der Impfstoff frühestens, wenn überhaupt, in 12 bis 18 Monaten. Also das ist ja kaum auszuhalten, ne?
Ja.
Also so lange diesen Ausnahmezustand aufrechtzuerhalten, das geht ja eigentlich auch nicht, oder?
Hört sich schrecklich an, ja. Das haben auch die Autoren bemerkt. Also deswegen gibt es die Idee zum Beispiel, dass man diese Maßnahmen immer wieder mal entschärfen könnte. Also immer wenn man sieht, aha, jetzt sinken die Zahlen von Infizierten und Schwerkranken wieder, jetzt geht es eigentlich gerade wieder, dann könnte man irgendwie die Maßnahmen entschärfen und zum Beispiel eine Ausgangssperre aufheben. Und wenn die Zahlen dann wieder ansteigen, ab so einem bestimmten kritischen Wert, dann würde man eben wieder härter durchgreifen, härtere Maßnahmen ergreifen. Es wird sich aber alles ändern, sobald es einen Impfstoff gibt. Und klar, du hast ja recht, den wird es frühestens im nächsten Jahr geben. Aber dann würde man ganz viele Menschen auf einmal schnell immunisieren können. Dann sieht das alles ganz anders aus. Man muss auch dazu sagen, dieses Modell, diese Studie jetzt, die wird von mehreren Experten als solide und aussagekräftig bewertet. Aber unter dem Vorbehalt, das sind Modelle. Das sind Berechnungen, die beruhen auf vielen verschiedenen Annahmen. Die kann man aber alle schlecht vorhersagen. Wenn man da nur ein, zwei ein bisschen ändert, dann sieht das ganze Modell wieder anders aus. Also das ist ein interessanter Denkanstoß, zeigt, dass die Maßnahmen schon einen Effekt haben, dass man darauf nicht verzichten sollte. Aber das sind jetzt keine hundertprozentig sicheren Daten, das muss man auch mal sagen.
Dankeschön für die Einschätzung, Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori, darüber, wie die Kurve eben der Neuinfektion mit dem Coronavirus in verschiedenen Ländern gerade aussehen und darüber, dass wir sie eigentlich nicht von Land zu Land vergleichen können, sondern nur innerhalb eines Landes. Aber der Mensch ist ja sehr, sehr lernfähig. Wer weiß, was in den nächsten Monaten und Jahren noch so passiert an der Front.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kennt ihr John Oliver? Ich habe mir gerade die Coronavirus-Folge von dem Comedian John Oliver bzw. Late Night Talker angeguckt. Es ist selbst da, ist er genial, obwohl das natürlich auch wieder ein herzzerreißendes und anstrengendes Thema ist. Aber ich habe so laut gelacht, weil er ist einfach so gut. Ich würde euch gern was vorspielen, aber seine Witze sind so kompliziert, dass das jetzt für ein paar Sekunden, das funktioniert dann nicht. Aber ich kann sie euch nur ans Herz legen, John Oliver Corona-Folge. Sehr, sehr witzig. Die sind nämlich noch in den USA dabei, dass man sich einfach mal einmal mehr am Tag die Hände wäscht. Wir sind ja schon weiter, wir sind schon im Desinfektionswahn und natürlich im Zuhausebleib-Modus. Da sind die in den USA offenbar auch noch nicht, zumindest auch nicht als diese Folge ausgestrahlt wurde. Und wo wir auch sind, Verena von Keitz am Telefon im Homeoffice, ist, dass wir uns überlegen, was eigentlich virentechnisch auf unseren Smartphones so los ist. Ekelhaft, oder?
Ja, also ich muss gestehen, ich achte ja seit Wochen auch wirklich extrem darauf, dass ich meine Hände gründlich wasche, wann immer ich unterwegs war. Und wenn ich nur kurz mit dem Hund einmal vor die Tür gehe zum Pipi machen, also Pipi machen vom Hund, aber dass es dann logischerweise vielleicht auch mein Smartphone getroffen hat und dass ich das sauber machen sollte, das ist mir erst vor ein paar Tagen bewusst geworden. Aber seitdem wische ich das immer ganz schön ab mit einem feuchten Mikrofasertuch.
Wie, das reicht? Muss man das nicht irgendwie in Desinfektionsmittel baden oder so?
Das denkt man vielleicht, aber nein. Es wird zwar inzwischen von verschiedenen Seiten empfohlen, durchaus auch Desinfektionstücher zu verwenden.
Wenn man welche gekauft bekommt?
Wenn man welche gekauft bekommt, die kann man sogar im Computerstore kaufen, wenn der noch auf hat. Sogar Apple sagt das, dass man die iPhones damit behandeln kann. Allerdings sagen wiederum Hygieneexperten, dass das beim Smartphone und sonstigen Displays eigentlich nicht nötig sei, zum Desinfektionsmittel zu greifen, zumal das den Geräten eher schade. Zum Beispiel meint Mikrobiologe Markus Eggert von der Hochschule Furtwangen heute in der Süddeutschen Zeitung, dass Feuchtabwischen wirklich völlig reicht. Damit ließe sich die Zahl der Mikroben sehr gut reduzieren. Und er selbst hat vor einigen Jahren untersucht, wie viele Keime eigentlich auf dem Display sitzen. Und da war die Menge bei ungeputzten Smartphones eigentlich relativ gering.
Ach, das ist gar keine Keimschleuder.
Nee, denkt man immer, ne? Ja. Aber das sagen auch andere Hygieneexperten, dass Smartphones, wie einfach viele Oberflächen in unserer häuslichen Umgebung, eher so ein Abbild sind unserer eigenen Hautbesiedlung. Auch wenn da natürlich mal ein Krankheitserreger dabei sein kann, je nachdem, wo deine Hände vorher in Kontakt mit waren. Und deshalb ist es natürlich im Moment gerade auch gut, die Oberfläche regelmäßig zu säubern vom Smartphone. Laut einem aktuellen Video vom britischen Sender BBC geht es auch ziemlich prima mit etwas Seife und einem feuchten Tuch. Musste ich erst kurz schlucken, aber gut. Das führt die Mikrobiologin Lena Sirik vor vom University College in London und natürlich mit dem Hinweis, dass wir darauf achten sollen in so einem Moment, dass keine Flüssigkeit in irgendwelche Öffnungen vom iPhone dringt.
We tested all of these phones and their cases before and after cleaning with soapy water and they were all significantly cleaner afterwards. On a surgical surface we'd want to get a figure of 50 or less and all of our phones and cases had readings lower than that.
Also sie haben rausbekommen, wenn sie die Smartphones abgewischt haben mit dieser Seifenlauge, dann waren die Keimzahlen wirklich nachher geringer als die Zahl, die in Großbritannien für Oberflächen im OP verlangt wird.
Vor 2 Monaten waren wir schon so, ach, so oft Hände waschen, kein Bock und jetzt müssen wir auch noch Telefon waschen. Aber immerhin, es klingt gut, es funktioniert offenbar.
Ja, auf jeden Fall. Wobei die Frage ist, ob du da wirklich ständig mit Seife ran musst. Feuchtes, sauberes Tuch, wie gesagt, ist auch schon ziemlich prima. Und dann muss man vielleicht bei der ganzen Sache auch einfach nochmal im Kopf haben, worauf der Virologe Christian Drosten Thorsten von der Berliner Charité in Berlin auch immer wieder hinweist, dass nämlich höchstwahrscheinlich der Hauptübertragungsweg des neuartigen Coronavirus eben durch Tröpfcheninfektion passiert, face to face, wenn man miteinander spricht oder jemand dich anhustet oder du jemanden anhustest, und dass die Gefahr einer solchen Tröpfcheninfektion sicher größer ist als die Gefahr durch Kontaktübertragung, eben zum Beispiel über Türklinken oder auf Smartphones.
Aber viele von uns, ich auch, haben gelesen, dass das Virus sich 3 Tage mindestens auf Metall hält und dort überlebt und ansteckend bleibt. Und das habe ich jetzt auf Papier sogar 24 Stunden lang. Das ist jetzt in meinem Kopf eingebrannt für immer.
Ja, genau. Aber genau diese Zahlen, die wir jetzt alle im Kopf haben und durch die wir uns noch mehr fürchten vor Oberflächen, die hat Christian Drosten im Coronavirus-Update-Post-Podcast vom NDR wirklich super eingeordnet Anfang der Woche, dass nämlich die Forscher Nährlösungen mit Virus auf verschiedene Oberflächen aufgetragen haben mit viel Flüssigkeit, und zwar wahrscheinlich viel mehr als in so Tröpfchen drin steckt, die aus unserem Mund kommen.
Wenn wir uns zum Beispiel in die Hand husten und da klebt Virus an der Hand und wir fassen dann auf eine Türklinke, dann ist das Flüssigkeitsvolumen, was dann auf der Türklinke kleben bleibt, fast nicht mehr zu messen, dieser Flüssigkeitsfilm.
Und dementsprechend kann es halt auch wahrscheinlich viel, viel schneller trocknen. Und deshalb lassen sich einfach seiner Meinung nach die Ergebnisse dieser Studie nicht auf unseren realen Alltag so übertragen.
Also Entwarnung bei Türklinken, ich kann jetzt an Türklinken lecken.
Das vielleicht nicht. Aber Christian Drosten sagt, dass einfach solche Zahlen, wie du auch schon gesagt hast, die beißen sich im Gehirn fest, die führen uns ein bisschen in die Irre und sorgen dann vielleicht auch möglicherweise dafür, dass sie unser Verhalten in die falsche Richtung lenken.
Wenn die Presse dann sagt, Alarm, das Virus ist 2 Tage auf Oberflächen haltbar, ne? Dann entsteht natürlich vielleicht ein falscher Eindruck und die Leute, die sich schützen wollen, setzen auch falsche Prioritäten. Hilfe, ich fasse ab jetzt keine Türklinke mehr an, aber ob ich jemandem nahe komme, das verliere ich außer Augen.
Und wir wissen alle, das ist das Wichtige, was wir seit Tagen ständig hören. Abstand halten, Abstand halten, Abstand halten, zu Hause bleiben.
Aber das haben manche Leute auch immer noch nicht gecheckt. Da ist noch viel los auf den Straßen hier. Deswegen sollten wir demnächst wohl doch über die Ausgangssperre sprechen, beziehungsweise die Ausgangssperre rückt unweigerlich näher, wenn so viele Leute unterwegs sind. Dankeschön, Verena von Keitz aus dem Update-Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.